ARD.
Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Dienstag, der 18. April. Mein Name ist Anna Engelke und wir zeichnen den Podcast heute um 12 Uhr auf, und zwar im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Ich spreche mit unserer ARD-Korrespondentin in Moskau, mit Christina Nagel. Es geht um den Besuch des russischen Präsidenten Putin in den besetzten Regionen in der Ukraine, Cherson und Lugansk, um die Lage in Russland und auch um die Urteile russischer Gerichte, wie jetzt das Urteil von Montag gegen den Kreml-Kritiker Wladimir Karamusa, sein einziges Vergehen, kritische Äußerungen gegen den Krieg Russlands. Dafür ist der 41-Jährige nun wegen Hochverrats zu 25 Jahren Haft im Straflager verurteilt worden. Es ist die höchste Strafe, die bisher gegen einen Oppositionellen von einem russischen Gericht verhängt wurde. Und das Vorstandsmitglied der in Russland inzwischen verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial, Oleg Orlov, erinnern solche Richter und solche Urteile an eine sehr dunkle Zeit in Russland, nämlich an die Stalinzeit.
Sie haben jede Scham abgelegt. Sie machen, was sie wollen. Sie zeigen ganz offen, dass es kein Recht mehr gibt. Das Gesetz ist Willkür.
Außerdem gucken wir mit unserem NDR-Kollegen Jörg Jakobsen auf die bislang größte multinationale Luftoperationsübung seit mehr als 7 Jahrzehnten, geplant für diesen Juni auch über Deutschland. Der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhards, ordnet das Manöver mit 220 Flugzeugen aus 24 Nationen so ein.
Sicherlich hat es jetzt nochmal eine ganz andere Qualität mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Es ist glaubwürdige Bündnisverteidigung, und jetzt hat es natürlich auch umso mehr den Aspekt einer glaubwürdigen Abschreckung, um allen zu zeigen, NATO-Territorium ist die rote Linie und über die darf niemand rüber.
Mehr dazu gleich, aber wie immer schauen wir zunächst auf die Lage in der Ukraine. Bei der seit Monaten andauernden Schlacht um Bachmut gehen nun offenbar die Söldner der russischen Privatarmee Gruppe Wagner und die russischen Truppen gemeinsam vor. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau sagte, russische Erstürmungseinheiten, darunter wohl auch Fallschirmjäger, diese Einheiten hätten 2 weitere Stadtviertel von Bachmut eingenommen. Und der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat das gemeinsame Vorgehen bestätigt. Demnach sollen die regulären russischen Truppen die Flanken von Prigoschins Söldner schützen. Das ist insofern interessant, weil Wagner-Chef Prigoschin ja in den vergangenen Monaten nun wirklich kein gutes Haar am russischen Militär gelassen hatte und ihm auch vorgeworfen hatte, seine Wagner-Söldner mit zu wenig Munition auszustatten und insgesamt sowieso zu wenig zu unterstützen. Und nun kämpfen sie offenbar mit vereinten Kräften zusammen. Die amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War stellt dazu am Dienstag fest, es scheint, als sei Prigoschin in der Gunst von Putin etwas gestiegen. Das Ausmaß der Unterstützung Putins für Prigoschin sei noch unklar, aber doch deutlich zu erkennen, möglicherweise auch aus Frust darüber, dass das russische Militär bisher nicht die Ziele Putins erreicht habe. Die ukrainischen Soldaten versuchen derweil weiterhin, sich gegen die russischen Angreifer zu verteidigen. Laut Oleksandr Sirski, das ist der Befehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, dauern die schweren Kämpfe um Bachmut weiter an. Die Situation sei zum jetzigen Zeitpunkt unter Kontrolle, so Sirski am Dienstag. Die Soldaten kämpfen also weiter um jeden Meter im inzwischen völlig in Schutt und Asche zusammengeschossenen Bachmut. Und ein ukrainischer Artilleriekommandeur namens Dimitrov hat am Wochenende zusammen mit seinen Kameraden eine Gruppe russischer Infanteristen ins Visier genommen. Und wie sie dabei vorgehen, das hat der 44-jährige Ukrainer der Nachrichtenagentur Reuters erklärt.
Die erste Granate ist ein Distanzschuss, um zu sehen, wo sie landet. Die zweite Granate ist zum Nachjustieren und die dritte ist der finale Schuss. Ich hoffe, dass wir die gesichtete Infanterie eliminiert haben. Ich bin mir sicher, dass wir das haben.
Und noch ein Blick hinter die Front in die Ukraine rein. Angesichts milderer Temperaturen und mehr Arbeiten in der Landwirtschaft, also auf den Feldern, warnt jetzt das britische Verteidigungsministerium die Ukrainerinnen und Ukrainer, dass sie auf Minen achten müssen. Es würden täglich Zwischenfälle, Explosionen gemeldet. Betroffen seien vor allem die Gebiete in der Ukraine, die vorübergehend von russischen Truppen besetzt waren, wie Cherson und Kharkiv. Seit Beginn des Krieges im vergangenen Februar seien mehr als 750 Zivilisten durch Minen getötet oder verletzt worden, so das britische Verteidigungsministerium, und in jedem achten Fall sei ein Kind das Opfer. Um die Ukraine von Minen zu räumen, wird es vermutlich ein Jahrzehnt dauern, so die Einschätzung in London. So viel zur Lage in der Ukraine. Gucken wir auf das Land, das die Ukraine vor mehr als einem Jahr angegriffen hat, auf Russland. Wir haben jetzt länger nicht mehr mit jemandem gesprochen, der tatsächlich dort lebt und arbeitet. Zuletzt war das Anfang März der Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann. Es ist also höchste Zeit, mal wieder direkt nach Moskau zu schalten. Und zwar machen wir das zu unserer Frau in Russland, Christina Nagel. Sie ist seit 4 Jahren Chefin unseres ARD-Hörfunk Studios in Moskau. Davor war sie in Berlin, dort haben wir uns kennengelernt, und davor in den Jahren 2007 bis 2013 war sie schon mal Korrespondentin im Hörfunkstudio in Moskau. Sie blickt also, wenn man das alles zusammenrechnet, inzwischen auf 10 Jahre Berichterstattung aus Russland zurück. Christina Nagel hat Politikwissenschaften, Slawistik und Publizistik studiert in Münster, in Tübingen und auch in St. Petersburg. Russland hat sie also bereits im Studium kennengelernt, und zwar vor 30 Jahren, noch zu Zeiten der Sowjetunion. Und bereits während ihrer Schulzeit war sie das allererste Mal in der damaligen Sowjetunion. Und damals hat sie für ihre Heimatzeitung eine Hilfsaktion für ein Kinderheim begleitet, also ein Kinderheim, das in der heutigen Ukraine liegt. Und diese Begleitung der Hilfsaktion, das war für sie der Anstoß dafür, Russisch lernen zu wollen. Also viele frühe Anknüpfungspunkte mit den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Christina, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Zeit. Ich weiß, du hast gerade sehr viel zu tun, deswegen freuen wir uns, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Hallo Anna.
Nach Kreml-Angaben hat der russische Präsident Putin seine Truppen in den besetzten Gebieten in der Ukraine besucht. Was ist dazu bekannt, Christina?
Naja, das sind Bilder, die natürlich gerade in Dauerschleife im russischen Staatsfernsehen auch gezeigt werden. Der Tenor: Putin macht sich als Präsident, als Oberbefehlshaber höchst selbst ein Bild der Lage. Kreml-Sprecher Peskow hat das eben als Routinearbeit bezeichnet. Aber es ist natürlich schon etwas Besonderes, und das sollen diese Bilder auch nochmal unterstreichen. Er hat unter anderem eine Kopie einer Ikone an Militärangehörige übergeben, die nach den Worten Putins einer der erfolgreichsten Verteidigungsminister im 19. Jahrhundert gehört haben soll. Da will offensichtlich jemand nochmal Flagge zeigen, und hier wird darüber spekuliert, ob es da möglicherweise darum geht, eben das nochmal zu tun vor einer Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte. Auffällig ist auch, dass er da ohne den Verteidigungsminister unterwegs war und ohne den Generalstabschef. Da hat er mit Leuten gesprochen, die in der Vergangenheit vielfach kritisiert worden sind. Möglicherweise hat er da auch mal wieder versucht, zwischen den unterschiedlichen Ebenen und Strukturen im Militärsicherheitsbereich ein bisschen auszutarieren.
Welcher Eindruck wird denn in den Medien vermittelt, wie der Krieg läuft?
Das ist sehr unterschiedlich. Wenn man sich anguckt, was im Staatsfernsehen so gezeigt wird, dann ist es ein unermüdlicher Einsatz, um den Donbass zu befreien. Man sieht wenig Sterben, man sieht wenig Leid. Wenn, dann überhaupt sieht man zerstörte Häuser im Donbass, im russisch besetzten Teil der Ukraine. Aber was eben tunlichst vermieden wird, sind Bilder von Beerdigung, von gefallenen Soldaten, von Zerstörungen auf der anderen Seite. Das heißt, da sieht man eher immer fliegende Raketen, und man bekommt immer den Eindruck vermittelt, der Krieg könnte natürlich schon längst gewonnen sein, wenn der Westen nicht permanent Waffen liefern würde und die Ukraine unterstützen würde mit westlichen Waffen. Das heißt, wenn man nicht gegen die NATO kämpfen würde, das ist die Kreml-Lesart weiterhin, dann wäre man schon längst viele Schritte weiter.
Du erzählst von Bildern, also der Krieg scheint sehr präsent zu sein in den Medien. Wie präsent ist denn der Krieg gegen die Ukraine im Alltagsleben, in Moskau zum Beispiel?
Eigentlich gar nicht. Also wenn man wollte, könnte man den Krieg hier eigentlich komplett ausblenden. Das ändert sich gerade so ein bisschen, weil in der Stadt gerade sehr viel plakatiert wird. Da sind Plakate zu sehen, wo Berufssoldaten geworben werden zum Schutz des Vaterlandes. Sehr bunte, sehr werbeträchtige Bilder, die einen dann doch manchmal so ein bisschen verwundert stehen bleiben lassen, weil man sich fragt, wer jetzt allen Ernstes sich tatsächlich freiwillig meldet, um in den Krieg zu ziehen, wohl wissend, wie hoch eigentlich die Verluste sind, auch wenn über die hier ja nie offen gesprochen wird. Aber trotzdem kann man sich das ausrechnen. Aber ansonsten ist es eher so, dass man versucht, diesen Krieg aus der Stadt rauszuhalten, zu verdrängen. Die Leute reden auch nicht gerne darüber. Die sind da sehr zurückhaltend. Das liegt natürlich auch an den vielen Gesetzen, an den Zensurgesetzen, die es hier gibt. Da kann man sich sehr schnell angreifbar machen. Das heißt, eine gewisse Zurückhaltung im Umgang zwischen den Menschen ist schon spürbar, auch so ein bisschen so eine latente Sorge vor einer zweiten Mobilisierungswelle. Aber letztlich das, was die meisten beschäftigt, sind steigende Preise. Der Frühling kommt. Wann kann man rausgehen? Wann kann man auf die Datscha fahren? Also ganz alltägliche Dinge.
In Moskau gab und gibt es in dieser Woche zahlreiche Gerichtstermine. Wir haben zu Beginn unseres Podcasts über das harte Urteil für den Kreml-Kritiker Kara-Murza gesprochen. Er ist wegen Hochverrats zu 25 Jahren Haft im Straflager verurteilt worden. Es ist die höchste Strafe, die bisher gegen einen Oppositionellen in Russland verhängt wurde. Der 41-jährige Kara-Murza hat schon 2 Giftanschläge überlebt und gilt als einer der schärfsten Kritiker von Präsident Putin. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, dass er die russische Armee diskreditiert hat. Es gibt harsche Kritik aus dem Westen an diesem Urteil, aus Berlin, von der EU, aus den USA. Wie schätzt du dieses Urteil ein? Ist das auch eine Warnung an etwaige Putin-Kritiker in Russland?
Ich glaube, es ist schon mehr als eine Warnung. Für mich wirkt das so, als wolle der Staat jetzt nochmal sehr klar machen, dass sich hier niemand mehr Illusionen machen muss, dass in irgendeiner Form Gnade, wenn man das denn überhaupt so nennen will, weil das würde ja eine gewisse Schuldhaftigkeit voraussetzen, aber dass die Gerichte in irgendeiner Form milde walten lassen, sondern hier wird plötzlich wirklich das komplette Strafmaß gezogen, das komplette Register gezogen, um Leute wirklich mundtot zu machen. Das soll natürlich abschreckende Wirkung haben, aber es dient eben dazu, diese Leute, die seit vielen, vielen Jahren, und Kara-Murza macht es schon seit Jahrzehnten, die am System Kritik üben, die auch den Präsidenten kritisieren, die jetzt diesen Krieg kritisieren, die einfach ihre Meinung sagen und Dinge tun, die bei uns völlig normal werden, dass die eben unter fadenscheinigen Begründungen wirklich zu Höchststrafen verurteilt wird, wo völlig unklar ist, ob sie das eben überleben können, weil bei Kara-Murza, du hast es schon angesprochen, die Vergiftungen haben Spuren hinterlassen und niemand weiß, ob er wirklich in den Straflagern diese Zeit einfach überleben wird. Denn in den Straflagern, das weiß man, ist die medizinische Versorgung schlecht bis gar nicht vorhanden. Und deshalb machen sich hier natürlich sehr viele auch seiner Weggefährten große Sorgen. Und die sich da gestern vor dem Gericht versammelt haben, zum Beispiel, um ihm nochmal Solidarität zu zeigen, die wissen selber, dass ihnen die nächsten Prozesse drohen werden und die machen sich alle keine Illusionen mehr, dass sie irgendwo streiffrei rausgehen können aus diesen Gerichtssälen.
Und dieses Strafmaß von 25 Jahren, ich muss zugeben, dass wir das in Deutschland zum Teil so durchwinken, weil wir denken, meine Güte, es ist halt alles schon sehr extrem in Russland. Aber 25 Jahre Strafmaß ist auch für russische Verhältnisse viel. Wir haben ja das Vorstandsmitglied von Memorial, Oleg Orsow, zitiert, dass es ihn an die Stalinzeit erinnere. Ist diese Dauer dieser Haftstrafe auch nochmal ein besonderer Ausschlag dessen, was jetzt gerade los ist?
Ja, weil das einfach die Höchststrafe ist, die man in diesem Fall verhängen konnte. Da hat man einfach 3 unterschiedliche Teilstrafmaße zusammengerechnet und alle sind sich ziemlich sicher, wenn das Gesetz mehr zulassen würde, hätte er vielleicht noch mehr gekriegt. Das heißt, man ist jetzt am Limit angekommen und das zeigt, es gibt da wirklich keine Grenzen mehr. Und das trifft nicht mal nur namhafte Oppositionspolitiker oder namhafte Menschenrechtler, die vielleicht bei uns auch im Westen bekannt sind, sondern man sieht diese Tendenz auch, dass die Strafmaße immer weiter nach oben gehen, dass sie immer länger werden, dass Leute immer länger weggesperrt werden. Das sieht man auch bei ganz einfachen Leuten, die irgendwo protestiert haben, die vielleicht mehrfach sich gegen den Krieg ausgesprochen haben, die auch zu extrem langen Haftstrafen verurteilt werden. Und Haftstrafen heißt eben nicht, dass man hier in einem Gefängnis sitzt, wie man das in Deutschland kennen würde, sondern man landet in einem Straflager unter Bedingungen, die sehr schwer erträglich sind. Und das trifft eben auch einfache Leute. Und das zeigt einfach, dass dieses Regime hier keinerlei Rücksicht mehr nimmt und einfach alles, was an Kritik da ist, wirklich komplett ausgewurzelt, entwurzelt werden soll, um das ein für alle Mal zum Verstummen zu bringen.
Ein weiterer Fall, der viel internationale Aufmerksamkeit gefunden hat, ist die Festnahme des Russland-Korrespondenten der US-Zeitung Wall Street Journal. Das war ja vor einigen Wochen. Da ist der 32-jährige Ivan Gershkovich festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft und ihm wird vorgeworfen, in Jekaterinburg im Ural spioniert zu haben. Die US-Regierung stuft diese Verhaftung durch den russischen Geheimdienst FSB offiziell als unrechtmäßig ein und 40 Länder haben gemeinsam mit den USA am Montag Gershkovits Freilassung gefordert. Ist die Festnahme des US-Journalisten auch als eine Art Warnung zu sehen?
Es ist auf jeden Fall auch eine neue Eskalationsstufe, denn bislang, trotz aller Verschärfungen bei Gesetzen, trotz aller Zensur, war eigentlich es immer noch so, dass ausländische Journalisten relativ frei arbeiten konnten. Also man musste sich natürlich an bestimmte Regeln halten, aber im Prinzip konnte man das machen. Jetzt hat er in einem Bereich recherchiert, der natürlich per se heikel ist, weil es ging um Rüstungsunternehmen. Jekaterinburg war eh schon als Stadt bekannt, wo quasi schon Hetzjagden fast auf Journalisten, auf ausländische Journalisten stattgefunden haben. Also kein einfaches Pflaster. Trotz allem gehen wir alle davon aus, dass er nichts weiter gemacht hat als seinen Job. Er hat recherchiert, er wollte eine Geschichte schreiben. Und was dann genau passiert ist, wissen wir nicht, weil natürlich der Inlandsgeheimdienst, der FSB, über das Ganze, weil es um Spionage geht, das Mäntelchen des Schweigens gehängt hat und gesagt hat, alles streng geheim. Deshalb wissen wir nicht, was genau vorgefallen ist. Aber klar ist natürlich, dass das nochmal ein Warnschuss auch ist, auch an uns gerichtet. Haltet euch an gewisse Spielregeln, lasst bestimmte Themen einfach weg, bleibt da weg. Und es zeigt eben auch nochmal, dass das System durchaus auch guckt, dass man was in der Hand hat. Das ist ja auch das, was Washington Moskau jetzt vorwirft, dass man quasi ein Faustpfand versucht zu bekommen, um damit möglicherweise Handel zu treiben. Also egal, ob es dann um einen Gefangenenaustausch geht, wie bei der US-Basketballerin Griner zum Beispiel es der Fall war, oder ob es anschließend darum geht, dass man bei Verhandlungen über die Ukraine mit den USA sagen will, ja, wir können ja hier ein bisschen handeln, wir haben ja hier noch den Gershkovich im Gefängnis sitzen, wir haben aber auch noch jemanden anderes, den Whelan, der ist auch wegen Spionage verurteilt. Das im Prinzip also ein bisschen Vorsorge getroffen wird, wenn man es jetzt ganz zynisch nennen will, um Verhandlungsmasse zu haben. Und da geht es gar nicht um einen einzelnen Fall, da geht es gar nicht um eine bestimmte Person, sondern da scheint es wirklich nur darum zu gehen, eben eine solche Verhandlungsmasse zu haben.
Du hast es gerade schon etwas angedeutet, was die Festnahme von Ivan Gershkovich für dich und deine Arbeit in Moskau bedeutet. Kannst du das nochmal ausführen, also mit Blick auf deine Arbeit und die Arbeit deiner Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls Auslandskorrespondenten in Russland sind?
Wir haben es schon auch alle hier als Warnschuss verstanden, vorsichtig zu sein, weil uns natürlich auch allen klar ist, dass wir permanent mit unserer Berichterstattung gegen Gesetze verstoßen, weil die so schwammig formuliert sind, dass man immer etwas daraus machen kann und dass natürlich bestimmte Bereiche gerade im Moment heikel sind, auch wenn man über sie berichtet. Und da sind wir längst über den Punkt hinaus, bei dem es mal angefangen hat, dass man eben den Krieg tatsächlich Krieg nennt, weil offiziell muss er hier weiterhin militärische Spezialoperationen genannt werden. Das heißt, das ist natürlich schon auch nochmal so ein Punkt, wo man sich Gedanken macht, Was kann man noch berichten? Was geht? Und macht es tatsächlich dann auch noch Sinn? Und wenn wir mal ganz zurückgehen zum Anfang, als die Zensurgesetze aufkamen, da haben wir uns diese Fragen auch schon mal alle gestellt. Und da sind wir zum Beispiel ja auch zu dem Schluss gekommen, dass es bestimmte Bereiche gibt, über die wir nicht mehr nach unseren Standards berichten können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über das Kriegsgeschehen in der Ukraine nicht berichten können, so wie wir es für richtig halten, sondern nur auf der Grundlage russischer offizieller Quellen, dann tun wir das nicht mehr. Deshalb haben wir das ausgelagert, haben gesagt, das machen wir nicht mehr von Moskau aus. Das kommt jetzt eben aus Kiew, das kommt aus Köln, das kommt aus Berlin, das kommt von anderen Orten, weil wir sonst nicht mehr unseren Standards gerecht werden können. Und diese Fragen haben wir uns natürlich jetzt wieder gestellt. Was können wir noch berichten? Über welche Bereiche können wir berichten und wie können wir berichten? Und allein diese Frage immer wieder zu rekapitulieren und sich immer wieder zu fragen, geht es oder geht es nicht, das ist sehr anstrengend, fördert natürlich auch, das muss man ganz klar und ganz offen sagen, eine Art von Selbstzensur. Und mit der kämpfen wir dann immer wieder, weil wir sagen, es ist trotzdem wahnsinnig wichtig, aus diesem Land weiter zu berichten, zu erklären, wie funktioniert die Kreml-Propaganda, was sind deren Beweggründe, was passiert hier, wie sieht es aus, wie sieht es in der Stadt aus, greifen Sanktionen. Das sind alles Punkte, die sind weiterhin wichtig. Und das führt im Moment immer wieder zu der Entscheidung, dass wir sagen, auch in Absprache mit Kolleginnen und Kollegen, wir bleiben hier, wir machen das weiter, wir versuchen es weiter. Aber nichtsdestotrotz sind die Bedingungen natürlich alles andere als frei.
Und dazu muss man ja auch sagen, du und deine Journalistenkolleginnen und Kollegen, ihr seid ja auch ein Fenster nach Russland. Also ein Fenster, von dem wir sehr froh sind, dass wir die Möglichkeit haben, mit dir zu sprechen und dann natürlich auch die ganzen anderen Medien mit ihren jeweiligen Korrespondentinnen und Korrespondenten, wobei es, glaube ich, insgesamt weniger geworden sind, oder?
Ja, es sind schon einige auch gegangen. Einige sind auch abgezogen worden von ihren Verlagshäusern, von den Sendern, weil sie eben gesagt haben, es ist einfach nicht mehr sicher. Das gilt vor allen Dingen natürlich jetzt auch für die amerikanischen Medien, die natürlich sehr genau nochmal geguckt haben. Aber ja, es ist eine sehr volatile Lage, wo man immer sehr viel abwägen muss und immer guckt und weshalb natürlich diejenigen, die verblieben sind, auch eng zusammenrücken und sich da auch gegenseitig versuchen, den Rücken zu stärken und sich auch darüber auszutauschen, wo sind möglicherweise Grenzen, wo hat jemand schlechte Erfahrungen gemacht, womit muss man rechnen? Es gibt bei Ein- und Ausreisen oft Gespräche, wie es so schön heißt, zusätzliche Kontrollen. Das ist nichts anderes als ein Verhör mit Vertretern des FSB, die dann wissen wollen, wie berichtet man über die Spezialoperation, wie schätzt man diesen Krieg ein, wie bewertet man bestimmte Dinge, wie wird es auch in Deutschland gesehen? Da gibt es dann auch manchmal so Interessensfragen, das merkt man schon. Und das sind natürlich alles Punkte, die einen auch verunsichern sollen, wo natürlich auch eine gewisse Schikane mit dabei ist. Trotzdem kriegen wir weiterhin Akkreditierung, wenn auch nur noch für 3 Monate immer. Aber wir können noch arbeiten. Und solange das geht, wollen wir das auch tun, weil man kriegt dann doch immer noch mal wieder einen Einblick mit, der eben doch noch mal anders ist. Aber es gibt dann auch immer wieder diese Frage, wenn man zum Beispiel sagt, was sieht man in Moskau von diesem Krieg? Es gibt jetzt plötzlich in der Stadt an Plätzen, wo vorher nichts stand, Luftabwehrsysteme. Wenn man einen Beitrag machen will über Luftabwehrsysteme, die mitten in Moskau steht, bewegt man sich aber schon wieder auf heiklerem Terrain. Also wie kann man das dann so gestalten, dass man darüber berichten kann, aber sich trotzdem nicht angreifbar macht? Das ist so ein Zwiespalt, vor dem wir dann eben stehen. Und da muss man dann gucken, ob es irgendwas Offizielles dazu gibt. Das kann man dann ja gefahrlos benutzen und den Rest kann man dann erzählen. Aber das sind Abwägungsprozesse, die jetzt im Moment hier sehr stark den normalen journalistischen Alltag prägen. Und es ist sehr anstrengend.
Das kann ich mir vorstellen. Und vor allen Dingen, du hast es vermutlich auch nicht gedacht, ne, wenn du darauf zurückschaust, 10 Jahre insgesamt berichtest du aus Russland, dass sich das irgendwann mal so entwickeln würde. Also wir haben...
Nein, auf keinen Fall. Vor allen Dingen, weil wir ja nie mit Zensur arbeiten mussten. Ja, also Zensur war etwas, was für uns alle neu war. Also als diese Gesetze kamen und der Krieg losging, war das etwas, das wir so nicht gekannt haben. Und das muss man in der Tat lernen. Damit muss man lernen, klarzukommen, Worte auf die Goldwaage zu legen, so zu formulieren, dass man es trotzdem sagen kann. Und ich kann auch immer verstehen, das ist öfter was auch Hörerinnen und Hörer dann zurückspiegeln, dass sie sagen, warum sprecht ihr immer von Spezialoperationen? Es ist doch ein Krieg, der gegen die Ukraine geführt wird. Ja, das ist richtig, aber manchmal können wir nicht alles so formulieren, wie wir es gerne wollten.
Ja, wir wollen ja mit dir schon seit einiger Zeit über ein Thema sprechen, was unsere Hörerinnen und Hörer immer wieder interessiert. Das sind russische Militärblogger. Und Anfang April ist der Militärblogger Tatarski bei einem Anschlag in St. Petersburg ums Leben gekommen. Und der Moskauer Geheimdienst FSB, zumindest seinen Angaben zufolge, sieht einen 35-jährigen Ukrainer als Urheber des Sprengstoffanschlags und er soll den Sprengsatz in einer Büste installiert haben. Das können wir jetzt alles inhaltlich nicht überprüfen, nicht bewerten. Was wir aber bewerten können, ist, dass Tatarski wie andere nationalistische Militärblogger kein Blatt vor den Mund genommen hat und militärischen Führern in Russland und auch dem russischen Verteidigungsministerium Inkompetenz und Unfähigkeit vorgeworfen hat. Und wir haben ja über die Gerichtsverfahren gesprochen gegen russische Bürger. Und da verwundert es, wenn Militärblogger sich so einlassen können, aber die in Anführungsstrichen normalen Bürger bei Strafandrohung den Krieg in der Ukraine nicht kritisieren dürfen. Warum toleriert der Kreml die Kritik dieser schätzungsweise rund 500 Militärblogger in Russland?
Ich glaube, sie haben verschiedene Funktionen. Das eine ist tatsächlich, glaube ich, so eine gewisse Ventilfunktion, die sie haben, weil natürlich auch hier gerade in militärisch geprägten Kreisen man sich Gedanken darüber macht und sich fragt, warum kommen wir eigentlich nicht voran in der Ukraine, dass man da eben gerade den nationalistischen Kreisen, die schon lange fordern, dass man die Spezialoperation Krieg nennt und dass man sehr viel härter vorgehen sollte in der Ukraine, dass man denen die Gelegenheit gibt, ihren Frust rauszulassen, aber eben auf sehr kanalisierte Art und Weise, nämlich indem sie das über Telegram-Kanäle oder in sozialen Medien eben verarbeiten können, indem sie das kritisieren können, aber ohne zu weit zu gehen. Das heißt, sie dürfen bis zum Verteidigungsminister gehen. Wladimir Putin als Oberbefehlshaber wird immer rausgelassen. Da gibt es keine Kritik dran. Das ist, glaube ich, die eine Funktion, die sie haben. Aber sie füllen auch gleichzeitig eine Lücke, weil die Staatsorgane haben zwar eine gut geölte Propagandamaschine, gerade über das Fernsehen, was natürlich auch das Hauptmedium ist, über die Nachrichten transportiert werden können. Aber in den Sozialkanälen, bei Social Media, sind sie ganz schlecht aufgestellt gewesen. Und da füllen jetzt diese Militärblogger die Lücke. Sie gelten da als sehr kompetent, weil sie oft an der Seite der Truppen sind. Das ist dann egal, ob es um die Wagner-Truppe geht oder um offizielle Militärs. Und da läuft das dann darüber, dass da eben auch noch diese Propagandamaschine mit befüttert wird, weil sie eben alle pro Krieg sind.
Lass uns mal über einen Mann in diesem Krieg sprechen, der bei uns in Deutschland sehr bekannt ist. Und zwar ist das Jewgeni Prigoschin, der Chef der Söldnertruppe Wagner. Und auch gerade im Zusammenhang mit dem Stellungskampf rund um Bachmut im Osten der Ukraine ist er ja eine wichtige Figur und seine Truppen ebenfalls. Wie wichtig ist Prigoschin im Machtgefüge von Russlands Präsident Putin?
Er ist, glaube ich, sehr wichtig und das ist er schon sehr lange. Also er heißt ja nicht nur Putins Koch, weil er mal für das Wohlergehen des Kreml-Chefs gesorgt hat mit seinem Caterer-Unternehmen, sondern er hat ein ganzes Firmengeflecht. Und die Wagner-Truppe, das ist ein Teil davon, über den dürfte man ja auch lange nicht offiziell reden. Man darf sie hier auch erst recht nicht Söldnertruppe nennen, weil Söldnertum in Russland verboten ist. Das heißt, offiziell ist das ein Militärdienst. Dienstleister, auch wenn wir alle wissen, was sie tatsächlich tun. Aber da haben früher schon Investigativjournalisten wirklich in mühsamer Kleinarbeit immer versucht zu belegen und zu rekonstruieren, welche Rolle diese Truppe bei vielen Kriegen und Konflikten in aller Welt gespielt haben. Und da ist schon sehr schnell sehr sichtbar geworden, dass überall da, wo Russland Interessen hat, aber es politisch nicht opportun war, offen einzugreifen, also wirklich mit der eigenen Armee irgendwo reinzugehen, da sind immer die Wagner-Leute aufgetaucht. Das gilt für die Ostukraine nach 2014. Das gilt aber auch für viele Einsätze in den afrikanischen Staaten. Also da hat er natürlich jetzt gerade auch durch den Krieg sehr viel an Macht und Einfluss nochmal gewonnen. Er hat aber auch noch einen anderen Teil, der auch sehr wichtig ist, denn zu ihm gehören auch sogenannte Trollfabriken. Also die Fabriken, die gezielt in Social Media eingreifen, die gezielt Meldungen platzieren, auch Falschnachrichten verbreiten, um für Verunsicherung zu sorgen in westlichen Gesellschaften, die solche Fälle wie den Fall Lisa damals, wo es um eine angebliche Vergewaltigung gegangen ist, befeuern, um einfach so ein bisschen sozialen Unfrieden zu schaffen, für Proteste zu sorgen. Das ist auch ein Teil von ihm. Und jetzt ist mal so die zentrale Frage, dadurch, dass er jetzt öffentlich geworden ist, vorher hat einem immer den Anwalt auf den Hals gehetzt, jetzt tritt er gerne öffentlich auf und will auch gerne, glaube ich, seinen Senf zu allem abgeben, wenn ich es mal etwas flapsig sagen darf. Da fragt man sich natürlich, was ist jetzt sein Interesse? Hat er tatsächlich politische Ambitionen entwickelt? Meine Einschätzung ist eher nein. Er hatte früher immer handfeste geschäftliche Interessen und ich glaube, die stehen auch heute weiterhin ganz klar im Vordergrund. Ich glaube, dass er sich so aktiv einmischt im Moment, ist vielleicht ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass niemand so genau weiß, wie es hier auch im Land weitergeht. Vielleicht will er sich auch einfach nur eine gute Ausgangsposition verschaffen, falls es im Land neue Verteilkämpfe gibt, dann hat er etwas, womit er wuchern kann. Er hat eine breite Armee, er hat viel Einfluss. Er ist da, an ihm kommt so schnell keiner vorbei. Und ich glaube, das wäre eher das, was ich ihm unterstellen würde, als die Spekulation darüber, ob er jetzt politisch irgendetwas werden will.
Und deiner Einschätzung nach, wie fest sitzt Präsident Putin im Sattel weiterhin?
Im Moment sehr fest. Ich sehe da niemanden, der ihn da wegputscht oder der ihm da das Wasser reichen könnte, weil er profitiert einfach von mehreren Faktoren. Also der eine Faktor ist, dass er als derjenige gilt, der die verschiedenen Ebenen, die verschiedenen Machtgefüge austarieren kann. Also sowohl die widerstreitenden Kräfte innerhalb der Sicherheitsstrukturen, Geheimdienste kontra Militär, kontra solche Leute wie Prigozhin, die auch Einfluss haben. Die Oligarchen selbst spielen kaum noch eine Rolle, aber auch die waren eigentlich Teil dieses Machtgefüges. Und Putin sitzt so in der Mitte und hat es immer geschafft, alle Seiten auszubalancieren, auszutarieren, hat natürlich das gesamte Gefüge auf sich zugeschnitten, weshalb es eben so schwer denkbar ist, dass er nicht mehr da ist und was ja auch immer wieder diese Angst befeuert, auch in der Bevölkerung. Was kommt denn nach Putin? Ja, also wird es dann nicht alles noch schlimmer? Gibt es dann Verteilkämpfe wieder? Haben wir dann hier Revolutionen im Land? Werden dann die Oligarchen sich wieder um die Filetstücke der Industrie schlagen? Das sind alles Ängste, die da sind und die befeuert er natürlich, weil er dadurch immer wieder weiß, dass er natürlich dadurch klar an der Macht bleibt und auch immer wieder gewählt wird, vor dem Hintergrund, ohne mich wird ja alles nur noch viel schlimmer.
Die Zukunft von Putin beschäftigt auch unsere Hörerinnen und Hörer immer wieder. Zum Beispiel schreibt Thomas Perr aus Tirol, Sie haben schon öfter von der Möglichkeit eines Rücktritts von Wladimir Putin gesprochen. Sollte dieser Umstand tatsächlich eintreffen, unabhängig ob aus jetzt innenpolitischen, militärischen oder gar eigenem Interesse Putins, wie schätzen Sie die weitere Vorgehensweise Russlands unter einem etwaigen Nachfolger ein? Das fragt unser Hörer Thomas Perr. Oder ist das eine Frage, Christina, wo du sagst, diese Frage wird sich jetzt erstmal wirklich auf längere Zeit gar nicht stellen?
Es ist ganz schwer abzuschätzen, weil ich glaube, dass eben vieles genau davon abhängen, unter welchen Umständen es zu einem Rückt- oder zu einem Abtritt Putins kommen würde. Also gibt es einen gelenkten Übergang, so wie wir das schon mal gesehen haben, als Putin den Präsidentenposten geräumt hat für Dmitri Medvedev und er selbst ist dann Premierminister geworden. Aber da hat er die Fäden weiter in der Hand gehalten. Nun ist er auch nicht jünger geworden, also ist die Frage, ob das wirklich ein Weg ist. Die große Frage ist, was wäre im Fall einer militärischen Niederlage? Wird es dann sowas vielleicht doch wie einen Putsch geben, weil er nicht hart genug war, nicht gut genug durchgegriffen hat? Oder spielen plötzlich Krankheit oder gar Tod eine Rolle? Dann könnte es zu Machtkämpfen unter den rivalisierenden Gruppierungen kommen. Also davon hängt ganz viel ab, weil die Konstellation wirklich so ist, dass alles so auf ihn zugeschnitten ist. Das System heißt ja nicht umsonst Putinismus, so wird es ja oft genannt. Und da ist einfach ein natürlicher Nachfolger nicht vorgesehen. Der ist auch nicht aufgebaut worden. Und dass es da einen gibt, den alle Eliten wirklich mittragen würden für eine längere Zeit, den sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und das ist genau das, was viele verunsichert. Und ich glaube, wenn es zu einem Wechsel käme, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es jemand ist, der für eine Übergangszeit kommt. Und wie diese Übergangszeit dann gestaltet wird, das ist eigentlich ganz offen. Also das kann sein, dass dann jemand versucht, Putins Weg weiterzuführen, also mit aller Härte versuchen vorzugehen, das Land unter Kontrolle zu halten. Es könnte auch sein, dass man versucht, es vorsichtig wieder ein Stück weit zurückzunehmen. Aber wie das dann ausgeht und ob das überhaupt möglich ist, wirklich so einen Rückschritt zu machen, denn das würde ja erfordern, dass man sich auch mit der Putin-Zeit auseinandersetzt, auch kritisch auseinandersetzt. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es daran tatsächlich weder von den Eliten noch von einem Großteil der Bevölkerung da ein Interesse daran gibt. Denn das wird ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess sein.
Christina, ganz vielen Dank für deine Zeit und vor allem auch für deine Arbeit unter ja doch schwierigen Bedingungen. Ich glaube, da hast du unseren Hörerinnen und Hörern wirklich einen sehr guten Eindruck vermittelt. Das war Christina Nagel, langjährige Russland-Korrespondentin und Leiterin des ARD-Hörfunkstudios in Moskau. Wir haben hier im Podcast schon länger nicht mehr über Militärübungen in Deutschland gesprochen und jetzt stehen gleich zwei Übungen an. Eine, die an diesem Samstag beginnt, am 22. April. Sie heißt Defender 2023 und bei dem Manöver geht es unter anderem darum, schnell kampftaugliche Truppen und Ausrüstung zu verlegen. 26 Nationen sind daran beteiligt, darunter auch Deutschland und die USA. Und dann ist noch eine zweite Übung geplant, eine multinationale Übung unter Führung Deutschlands. Sie heißt Air Defender 2023 und sie ist die größte Übung in der Luft seit der Gründung der NATO im Jahr 1949, also vor 74 Jahren. Mehr dazu weiß mein NDR-Kollege Jörg Jakobsen aus dem Studio Flensburg. Er hat den Luftwaffeninspekteur der Bundeswehr, Ingo Gerhards, nach Washington DC begleitet. Und bei diesem Besuch hat sich alles um Air Defender 2023 gedreht. Jörg, herzlich willkommen.
Hallo.
Wie sind denn die groben Rahmendaten dieses Manövers?
Ja, der Übungszeitraum wird sein in den beiden Wochen Mitte Juni, also ungefähr vom 12. bis 24. Juni. Aber schon vorher beginnt die eigentliche Verlegung von Flugzeugen. Schon Ende Mai wollen zum Beispiel die USA die ersten von rund insgesamt ja 100 Maschinen aus 40 Bundesstaaten der USA nach Deutschland verlegen. Und die Übung wird auch von Tag zu Tag etwas größer, sagte mir gerade nochmal ein Sprecher der Luftwaffe. Stand heute erwarten die Organisatoren 226 Maschinen und insgesamt etwa 10.000 Frauen und Männer, die daran teilnehmen an dieser Übung. Heute und morgen ist übrigens die finale Planungskonferenz und es kann durchaus sein, dass noch ein paar Flugzeuge dazukommen werden. Insgesamt 24 Länder beteiligt, neben den USA und Deutschland auch viele Länder aus Europa, viele auch aus Osteuropa. Die Türkei ist dabei, auch Schweden als Nicht-NATO-Mitglied ist dabei und dass diese beiden Länder daran teilnehmen, war lange nicht sicher, aber das steht jetzt fest, beide nehmen teil. Es ist übrigens auch keine NATO-Übung, nicht von der NATO organisiert und es nehmen auch eben nicht nur NATO-Länder teil. Die NATO ist Beobachter, Generalsekretär Jens Stoltenberg wird auch zu Besuch sein in Schleswig-Holstein, wird zumindest erwartet, aber eben nur als Gast, als Beobachter.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis von dir, ne, dass es keine NATO-Übung ist, sondern eine Übung ostwestlicher Staaten. Es ist die größte Übung in der Luft seit Bestehen der NATO, auch wenn es keine NATO-Übung ist. Worum geht's?
Ja, es geht um nichts Geringeres als den Kern der NATO-Bündnisverteidigung. Nach Artikel 5 des NATO-Vertrags wird ja ein Angriff auf einen Verbündeten als Angriff auf alle Bündnispartner betrachtet. Und damit diese Zusammenarbeit vieler Länder im Ernstfall dann auch funktioniert, soll das jetzt erstmal in so großem Umfang mit eben 24 beteiligten Ländern geübt werden. Das hat mir auf der Reise nach Washington auch nochmal der Luftwaffeninspektor Ingo Gerhards erklärt.
Wir alle hoffen, dass es dazu nicht kommt. Aber wenn es mal dazu käme, ist natürlich wichtig, dass wir alle NATO-Europanationen uns zusammenschließen. Es kommt aber besonders auch an, dass die Amerikaner eben mit ihren Kräften uns dann verstärken in Europa. Und jetzt hat es natürlich auch umso mehr den Aspekt einer glaubwürdigen Abschreckung, um allen zu zeigen, NATO-Territorium ist die rote Linie und über die darf niemand rüber.
Und die Luftstreitkräfte, so sagt Gerhard, sind eben im Besonderen gefordert, denn sollte es tatsächlich dazu kommen, wären sie ja die Ersten, die eingesetzt werden. Panzer brauchen sehr lange in der Verlegung, Schiffe kommen nicht überall hin, aber die Luftstreitkräfte sind innerhalb weniger Stunden eben vor Ort. Und geübt werden soll jetzt die Interoperabilität, das Wort fiel immer wieder, also die Integration von unterschiedlichen Flugzeugtypen, unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Fähigkeiten, das soll gemeinsam trainiert werden.
Und welche Rolle kommt Deutschland bei diesem Manöver zu?
Ja, also schon eine besondere. Es ist eine Übung unter deutscher Führung. Die Idee kam von Ingo Gerhards, als der Luftwaffeninspekteur wurde und seine erste Reise in die USA gemacht hat, hat er da die ersten Gedanken geäußert. Der größte Teil des Übungsgebiets liegt über Deutschland. Es gibt ja drei Gebiete im Norden, im Nordosten, über Berlin runter bis nach Sachsen und im Süden ungefähr von Bayern über Baden-Württemberg bis Rheinland-Pfalz, Saarland. Genau, es wird auch in den USA anerkannt, dass Deutschland hier diese Führungsrolle übernimmt bei Übungen wie dieser und aber auch natürlich seine Ausgaben in die Ausrüstung investiert, Stichwort Zeitenwende. Dazu hat mir der Chef der Air National Guard, also des Luftverteidigungs- oder der Luftstreitkraft der Nationalgarde, Mike Lowe, in den USA gesagt.
Früher haben alle über die Deutschen gesagt, hey, ihr müsst eine Führungsrolle übernehmen. Das tun sie jetzt. Aber mit noch veralteter Ausrüstung.
Legacy Equipment, sagt er. Aber daran arbeitet Deutschland auch. Vertreter der Luftwaffe haben sich in den USA auch den F-35 nochmal angeguckt. Da werden in den nächsten Jahren ja die ersten Exemplare auch dann von der Luftwaffe übernommen.
Genau, das kommt ja aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen oder Sonderschulden, wie auch immer man das nennen möchte, die ja im Zusammenhang von Kanzler Scholz in seiner Zeitenwende-Rede angekündigt wurden. Zurück zu der Übung. Ist das eine Übung ausschließlich mit Kampfflugzeugen oder auch mit Drohnen?
Sowohl als auch, aber nicht alles wird über Deutschland eingesetzt. Die Drohnen zum Beispiel, die MQ-9 Reaper-Drohnen, werden zum Beispiel in Tschechien stationiert und auch nur dort fliegen, weil über Deutschland nach wie vor die Genehmigung fehlt. Aber insgesamt werden ja ungefähr 20 verschiedene Flugzeugmuster, sagen die Fachleute ja, bei dieser Übung eingesetzt. Und ganz verschiedene Flugzeugtypen, A-10 aus den USA, F-15 Kampfflugzeuge, F-16, F-35 auch, aber auch ganz viele Transportflugzeuge. Das ist im Übrigen ein Kern auch dieser Übung. Wie versorgt man so viele Flugzeuge, die gleichzeitig ja im Flugbetrieb sind? Wie kommen die so schnell nach Deutschland? Wie werden die so schnell nach Deutschland über den Atlantik verlegt, ohne zwischenlanden zu müssen? Insofern die Tanklogistik spielt bei diesem Manöver eine große Rolle. In Wunsdorf in Niedersachsen wird gerade ein extra Tanklager gebaut, um überhaupt ja die Anzahl an Flugzeugen versorgen zu können. Ja, in der Regel werden die in der Luft betankt. Insofern sind auch sehr viele Tankflugzeuge mit dabei. Und das alles zu koordinieren, zu gucken, wo sind da die Schnittstellen, was funktioniert nicht, das ist eben auch ein Kern dieser Übung.
Du hast es ja gerade schon erwähnt, dass diese Übung schon früher stattfinden sollte. War geplant für das Jahr 2019 und ist dann aber wegen Corona verschoben worden. Welche Rolle spielt denn nun der russische Krieg gegen die Ukraine bei diesem Manöver? Ist das auch als Abschreckung der westlichen Staaten gegenüber Russland gedacht?
Also die Idee zur Übung entstand ja erstmal unter dem Eindruck der Annexion der Krim und damit verbunden natürlich auch mit einem Umdenken der Militärs in Europa, die anders einfach auf die Sicherheitslage geblickt haben. In der Lagebeschreibung vermeiden jetzt alle Beteiligten, den Namen eines Angreifers zu nennen. Also es wird nicht gesagt, wir gehen davon aus, Russland greift ein NATO-Land an. Das wird wirklich vermieden, aber das schwingt natürlich immer mit. Fest steht auch, dass immer mehr Länder großes Interesse an dieser Übung haben. Ich sagte es ja schon, vor allen Dingen auch Länder aus Osteuropa. Bei einem Termin in Washington saß neben mir zum Beispiel auch ein Vertreter der estnischen Luftwaffe. Die haben Rieseninteresse daran und zeigen dann auch bei solchen Terminen da Präsenz. Aber es gibt auch Kritik. Ali al-Dailami ist verteidigungspolitischer Sprecher und stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion von Die Linke. Er spricht von einem militaristischen Spektakel und sagte weiter, in Zeiten, in denen Diplomatie und zivile Konfliktlösungen dringend geboten sind, lädt die Bundesregierung zum großen Säbelrasseln nach Deutschland ein. Er lehnt das also ganz klar ab. Der Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhards, der weist in jedem zweiten Satz darauf hin, dass es eine defensive Übung ist, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist und dass es eben nicht, ja, nicht weiter, dass man nicht mit dieser Übung eine Eskalation vorantreiben will, sondern wirklich nur ein Zeichen setzen will. Wir können das, im Zweifelsfall könnten wir das einsetzen, aber wir setzen das defensiv ein, wir planen keine Angriffsszenarien im Rahmen dieser Übung in Osteuropa, sondern es ist eine reine Verteidigungsübung. Das Einzige, was offensiv ist, würde ich mal sagen, ist tatsächlich die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr an der Stelle und das offenbar auch ganz bewusst, um eben auch Zeichen zu setzen und zu zeigen, hey, das wird groß und wir können was und das wollen wir euch auch zeigen.
Was bekommen wir denn in Deutschland davon mit im Juni?
Also rund um die Flugplätze, die betroffen sind, Schleswig, Jagel, Hohn in Schleswig-Holstein, Wunstorf in Niedersachsen, Lechfeld in Bayern, Spangdalm in Rheinland-Pfalz, wird es natürlich deutlich mehr Flugbetrieb geben, dort wird es lauter. Aber die Airlines und die Flugsicherung befürchten auch, dass es zu Einschränkungen kommen kann im zivilen Luftverkehr. Das ist aber noch nicht ganz sicher. Fest steht, dass es Übungen geben soll in bestimmten Zeitfenstern. Also es wird nicht permanent über ganz Deutschland geübt, sondern 4 Stunden im Osten, 4 Stunden im Süden und dann 4 Stunden im Norden. Und in der übrigen Zeit ist der Luftraum da auch nicht betroffen. Aber die Details werden noch ausgearbeitet. Viele Fragen und Antworten zu dem Thema und auch Karten, wo die Übungsgebiete sind, haben wir auch in einem kleinen FAQ zusammengestellt bei ndr.de.
Den Link stellen wir in unsere Shownotes. Vielen Dank, Jörg. Das war Jörg Jakobsen vom NDR-Studio in Flensburg. Er hat den Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhards, zur Vorbereitung des Luftmanövers in die USA begleitet. Und das war's auch für Streitkräfte und Strategien für heute. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am nächsten Freitag. Ich spreche dann endlich mal wieder mit Kai Küstner aus dem ARD-Hauptstadtstudio und zwar über die Pläne von Verteidigungsminister Pistorius, wie er sein Haus umbauen möchte. Und ich spreche mit Stefanie Babst. Sie hat 22 Jahre für die NATO gearbeitet, 8 Jahre davon als strategische Planerin. Und sie gehört zu denjenigen, die klar dafür sind, die Ukraine stärker zu unterstützen. Mehr dazu am Freitag. Wir freuen uns bis dahin wie immer über Mails und Sprachnachrichten an streitkräfte@ndr.de. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Anna Engelke. Und dann habe ich noch diesen Podcast-Tipp für euch. Durch den Krieg in der Ukraine ist ja auch die Energieversorgung in Europa unsicherer geworden. Und trotzdem haben wir hier in Deutschland gerade 3 Atomkraftwerke abgeschaltet. Das ist das Thema bei Ingo Zamperoni und seiner Frau Jiffer Bourguignon in der aktuellen Folge ihres Podcasts Amerika, wir müssen reden. Ingo war im Innersten des Atomkraftwerks Isar 2 und er erzählt, was ihn dort beeindruckt, aber auch etwas geängstigt hat. Und seine amerikanische Frau Jiffer berichtet, warum die USA wieder neue Atomkraftwerke bauen.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, spreche ich alle 2 Wochen mit meiner Frau Jiffer über das, was die USA und das transatlantische Verhältnis im Allgemeinen bewegt. Denn ähnlich wie das Land ist auch meine amerikanische Familie gespalten. Mein Schwiegervater etwa wählt Trump und die Republikaner, meine Frau ist von den Argumenten der Demokraten überzeugt. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir über Steuern, Abtreibung, über Migration, Waffenrecht oder das komplizierte Wahlrecht. Hört also gerne rein in unseren Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.